Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geilurbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Traditionen für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindtheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Und ich finde, wir sollten nach so langer Zeit nochmal ein Wörtchen hinzufügen. Wir sind doch längst eine präapokalyptische Unterhaltungsmatinee auch, oder?
Präapokalyptisch?
Eine präapokalyptische Dauerplaudersendung.
Okay, retrofuturistisch. Apokalyptisch.
Wir haben vor ein paar Sendungen darüber gesprochen, dass es doch eigentlich cool wäre. Oder ich hatte irgendwann mal in meinem wirren Kopf so eine Vision, dass wir schon bald, wenn die Zeiten richtig scheiße werden, und das versprechen sie ja jetzt auf allen Ebenen zu werden, dass wir halt so ein präapokalyptisches Programm bieten, dass wir die Leute quasi, bevor sie durchdrehen, stundenlang gut unterhalten. sozusagen die Endzeit zu begleiten.
Gute Unterhaltung bis zum Ende. Es gibt eine Podcast-Serie, die heißt Klenk und Reiter. Das ist sehr schön. Da redet Florian Klenk, der Chefredakteur vom Wiener Falter, mit einem emeritierten Gerichtsmediziner über Gerichtsmedizin und Fälle, die er so hatte und sowas. Und das ist das einzige True-Crime-Format, das ich nicht für eine Variante des Gaffens bei einem Autobahnunfall halte.
Ja, oder die, Guido Knopp-Doku oder sowas.
Und die werden gesponsert von den Wiener Bestattungen. Also das scheint irgendwie so das städtische Bestattungsunternehmen zu sein. Bestattungen Wien. Gute Unterhaltung bis zum Ende.
das ist ja toll.
Das ist echt super, ja.
Ja, ich weiß nicht, gerade fühlt sich alles, was nicht Panik und Bedrückung ist, falsch an. So auch die Vrindheit. Ich sitze ja heute, ich weiß, wir werden wieder Halligalli machen und rumlachen und uns wegschmeißen und so. Aber ich bestehe drauf, ein Gegengewicht ist wichtig. Egal, was alle draußen tun, wie sehr sie alle durchdrehen, Hunde sind immer noch süß, Pilze sind immer noch krass, die Vrindheit ist immer noch ein geil urbanes Vergnügen. Und ich finde, eine Unterbrechung des Irrsinns durch noch mehr Irrsinn ist doch das, was wir brauchen, oder?
Es ist für alle, die jetzt erst zuschalten, beziehungsweise das vielleicht auch erst in 3 Jahren sich anhören oder sowas. Wir haben Mitte Februar 2025, und gerade eben hat sich herausgestellt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr der Verbündete der Europäischen Union sind. Was daraus wird, kann noch niemand wirklich sagen, ob es jetzt dann irgendwie mehr bilaterale Abkommen mit den USA gibt. Ich vermute nicht, denn zum Beispiel Außenhandel ist EU-Recht. Da haben die Staaten gar nichts mehr mitzureden. Wir haben jetzt einen Verbündeten weniger und der zu allem Überfluss auch noch mit den Russen rumkungelt. Das heißt, schlimmstenfalls haben wir 2 Feinde mehr.
Ja. Und die USA gibt's nicht mehr. Nicht so, wie wir sie kannten.
So, wie wir sie letzte Sendung noch kannten. Ja, das heißt, also im Moment, es gibt, ich weiß es nicht. Also, es gibt sicherlich Grund zur Panik. Aber da wir ja schlau sind, sind wir die Ersten, die in Panik verfallen. Und darum gewinnen wir. Nein, also, hast du Grund zur Panik? Siehst du das? Also.
Ja, ich bin in Dauerangst. Okay. Sowieso. Aber das ist ja so unsere Maladie des Siècle.
Maladie des Siècle.
Das ist ja Anxiety. Oh. Alle haben das ja. Anxiety.
Anxiety, genau. Ja,
das musst du haben heutzutage. Das ist einfach so eine ewige Verunsicherung. Man fühlt sich nicht stabil. Man blickt keiner glorreichen Zukunft entgegen. Auch diese Zukunftserzählung, also vom Fortschritt, von einer stufenweise Besserung der eigenen Lebensumstände, das ist ja auch alles verschwunden. Es ist eher eine Angst darum, dass alles so bleiben möge, wie es ist. Und ja, ich hab durchaus viel Anxiety.
Ist das? Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, was in irgendeinem Social gelesen. Wer schrieb denn das? Ich weiß auch nicht mehr. Bisher habe ich viele meiner Bekannten immer darum beneidet, dass sie so entspannt und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dann habe ich rausgefunden, dass sie einfach alle nur sehr viel Geld erben werden.
Ja, das war Frau Frohmann, glaube ich, die das gesagt hat.
Ja, ich bin nicht sicher. Könnte auch Katja Berlin gewesen sein.
Doch, aber es war Katja Berlin.
Ist das was gerade passiert? Also sind die Leute, die Rente durchhaben, sind die gerade entspannter als die sie noch nicht durchhaben? Oder sind gerade die ein bisschen was zu verlieren haben, verspannter als die, die nichts zu verlieren haben?
Das ist eine gute Frage.
Das würde mich echt mal interessieren.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich doch ein bisschen ruhiger bin als jemand, der was zu verlieren hat. Ich habe nichts und ich hatte nie was und ich konnte mich nie an irgendwas gewöhnen. Also an irgendeinen tollen Lebensstandard, der mir jetzt abhanden kommen könnte. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es den Leuten, die sich was aufgebaut haben, dass es denen jetzt ein bisschen schwerer fällt als mir. Weil auf die kommenden Verluste halt eingestimmt zu sein.
Ja, weil ich habe ein paar sehr, sehr fette Jahre gehabt zwischendurch immer mal wieder, habe mir einen ganz, ganz angenehmen Lebensstandard angewöhnt. Und das ist tatsächlich was, und das ist auch das Einzige, was ich gefährdet sehe. Also meine Existenz und dass ich darüber im Kopf was zu essen und einen Arzt um die Ecke habe, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen drum. Aber Konsummöglichkeiten, die könnten durchaus sich verringern in Zukunft. Mhm. Weil, ne, also für den Fall, dass Europa jetzt mal den Arsch hochbekommt, wird das alles ganz, ganz schlimm teuer werden in Zukunft. Und sie werden es natürlich bei denen kassieren kommen, die was übrig haben. Und wenn du sagst, du hast nichts, was willst du da machen? Außer über eine höhere Mehrwertsteuer im Supermarkt mehr bezahlen. So. Kommen wir zum eigentlichen Auftrag dieser Sendung. Wir beantworten Fragen, und zwar so eine wie die von Philipp. Seid ihr schon mal aus dem Kinofilm vorzeitig rausgegangen? War euch das unangenehm oder war es eher ein demonstratives "Das ist scheiße, ich gehe"? Bei ihm schreibt er, war es Dogville. Kenne ich gar nicht den Film.
Da
war
18
und konnte mit experimentellem
Jim Jarmusch, oder?
Ah, okay. Ich war 18 und konnte mit experimentellem Kunstfilm nichts anfangen. Dann war es wahrscheinlich Jim Jarmusch. Bin mit einer Freundin auf Glück reingegangen. Liebe Grüße und gute Genesung, lieber Holgi. Ah! Die Frage ist vom 2. Januar 2021. Da hatte ich gerade Covid.
Da war ich gerade so traumatisiert war das für dich, dass du dir das Datum gemerkt hast.
Das war ungeimpft mit dem Wildtyp infiziert.
Ja, ich weiß. Du warst einer der Ersten. Warst du tatsächlich die erste Person, von der ich es wusste, dass sie das hat.
Und das, obwohl ich echt paranoid war, ne? Also ich bin immer brav mit Maske und Hände waschen und sonst wie. Und mich hat's trotzdem erwischt. Nein, ich erinnere mich daran so gut, weil normalerweise fahre ich Weihnachten oder bin ich Weihnachten immer nach Nordrhein-Westfalen zu meinen Eltern gefahren. Und das konnte ich nicht, weil ich genau einen Tag vor Weihnachten nämlich krank geworden bin. Oder einen Tag bevor ich fahren wollte, bin ich krank geworden. Ich glaube, ich wollte sonntags fahren, samstags bin ich krank geworden. Das werde ich nicht vergessen, ja. Das hat sich eingebrannt. Vor allen Dingen diese Verunsicherung, die du dann hast, ne? Also weil du hast damals haben wir schon ein bisschen was gewusst über Covid und über dieses Virus. Wir wussten, wer ist gefährdeter, bestimmte Blutgruppen, bestimmte Gesundheitszustände sind gefährdeter und. Und alles hat auf mich zugedrückt. Ich habe sogar die falsche Blutgruppe. Also ich habe sogar die Blutgruppe, die statistisch gesehen ein wenig häufiger an Covid erkrankt. Und ein Freund von mir drei Wochen vorher war der krank, also hatte der Covid. Und bei dem war alles wieder in Ordnung. Und dann ist seine Sauerstoffsättigung irgendwie auf knapp über 80% abgefallen und er musste ins Krankenhaus. Das heißt, ich habe halt 14 Tage oder sogar noch länger hier gesessen, habe irgendwie gefühlt alle halbe Stunde meine Sauerstoffsättigung überprüft. Weil du wusstest ja überhaupt nicht, was passiert. Wie schwer wird deine Krankheit, die du da hast? Du hast halt immer noch die Bilder aus den Krankenhäusern gesehen und sowas. Also so extrakorporale Membranoxidationen und solche Sachen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das werde ich jetzt immer. ECMO. Extrakorporale Membranoxygenierung. Naja gut, Oxidation stimmt, wäre ein bisschen komisch. Ich muss gerade.
Ja, aber wieso reden wir jetzt
darum
über deine Covid-Attacke?
Das weiß ich, aber weil du gesagt hast, darum habe ich mir das gemerkt, weil das hier unsere Sendung ist.
Ja, okay, aber kommen wir zurück zur Kinofilmfrage.
Genau. Kinofilm vorzeitig. Habe ich einmal gemacht und der Film hieß Urga.
Urga? Das hört sich interessant an, wie eine Indie-Dokumentation über den Stamm der.
Ja, so ein bisschen.
Sag's nochmal.
Urga. Urga. Das war auch so ein bisschen so. Ich meine mich daran zu erinnern, dass das irgendwo in der mongolischen Steppe gespielt hat und Menschen haben in Jurten gewohnt. Und ich habe irgendwann gedacht, ich halte das, ich kann das nicht. Ich muss jetzt gehen. Das war so langweilig. Das war langweiliger, also das war schlimmer als 2001 Odyssee im Weltall.
Aha.
Wo ich möglicherweise auch rausgegangen wäre, wenn ich den im Kino gesehen hätte.
Bei mir war es die Neuauflage von Blade Runner.
Ja, kann ich verstehen. Die ist
ich
schwierig.
Ich fand den Film so scheiße langweilig und triggernd.
Ja.
Also, ich bin totaler Blade Runner-Fan vom Original. Ich liebe das Original. Aber dieser Charakter von dem Jared Leto oder wie der heißt, weißt du, dieser Schauspieler, der immer so mit dem offenen Mund da, der soll irgendwie schön sein, aber der hat immer den Mund offen und glotzt wie so ein Rind. Bei dem sind die Augen so eng stehen und ich finde den so ekelhaft, den Typen schon an und für sich. Also ich fand den schon als Teenager-Star fand ich den schon scheiße. Und mit diesen Wimpern, begrenzten Augen, der guckt so dumm einfach. Und ich war mit der ganzen Familie in diesem Film und ich hasse es, wirklich unangenehm, Sachen scheiße zu finden, die
aber
alle
anderen geil. Ryan Gosling, Mädchen mögen Ryan Gosling, dachte ich.
Ich lieb den auch.
Siehste? Aber Jared Leto nimmt's dir dann raus.
Das hat's einfach aufgehoben. Das war einfach das ultimativ Böse, das konzentrierte Böse, dass selbst so ein Welpencharakter wie Ryan Gosling unwirksam gemacht hat.
Ich frage mich die ganze Zeit, wen hat denn Jared Leto da überhaupt gespielt?
Ich habe keine Ahnung, das war alles so weird, das war so komisch. Ich habe wirklich diesen Film komplett nicht gerafft. Von Anfang bis zum Ende wusste ich überhaupt nicht, worum es geht.
Also gerafft habe ich den schon. Ich fand das auch jetzt nicht wirklich einen schlechten Film. Wie soll ich sagen? Also den ersten Blade Runner, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber was der halt gemacht hat, also der alte Blade Runner, also der Ridley Scott, hat den neuen eigentlich auch Ridley Scott gemacht oder ist der mittlerweile tot?
Egal. Keine Ahnung, wer den gemacht hat.
Da waren ja auch so sehr langatmige Flugszenen, so Anflugszenen auf Gebäude und sowas alles, um diese Welt auch den Zuschauer spüren zu lassen. Und ich finde, das haben sie in dieser Neuauflage von Blade Runner imitiert. Und zwar schlecht imitiert. Los, komm, lass das quasi Auto doch einfach mal 10 Minuten über eine Wüstenlandschaft fliegen. Das hat mich so geärgert daran. Mhm. Ich mag sowas nicht, wenn Sachen langatmig erzählt sind. Und da bist du rausgegangen? Weißt du noch wann? Also an welchem Punkt du gesagt hast, jetzt?
Ja, das war, der Film war, glaube ich, auch, der hatte auch Überlänge. Kann das sein?
Mit Sicherheit. Aber was ist eigentlich Überlänge?
Weiß ich nicht. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wann ich rausgegangen bin. Ich weiß nur, dass ich ungefähr... Doch, ich kann dir genau sagen, ich musste noch ungefähr so 20, 30 Minuten warten auf die anderen, bis der Film vorbei war. Und ja, das war mir dann total unangenehm, aber es gibt so bestimmte Sachen, die mache ich einfach nicht mit. Und eigentlich seit meiner Kindheit ist es so, wenn ich Langeweile spüre, dann will ich raus. Und dann muss ich raus. Ich halte Langeweile ganz schlecht aus. Was glaubst du, wie oft ich auch aus dem Hörsaal gerannt bin? Aber das war meistens nicht, weil der Vortrag langweilig war, sondern weil mich die Mitstudenten so aufgeregt haben. Oder ja, weil Referate gehalten wurden. Studentische Referate, das war schlimm. Das habe ich wirklich nicht ausgehalten.
Nee, das habe ich eigentlich gar nicht. Also wie soll ich sagen? Ich begebe mich gar nicht erst in solche Situationen. Das ist es, glaube ich. Ich weiß ganz genau, was mich langweilen wird und was mich ärgern wird. Und darum gehe ich gar nicht erst hin. Und darum gehe ich auch übrigens nicht so gerne ins Kino. Ich finde Kino im Durchschnitt, so rückblickend auf mein Leben, finde ich Kino im Durchschnitt anstrengend. Weil immer wieder irgendwas ist. Entweder ist der Film langweilig und doof. Oder die Typen neben mir essen Nachos oder weiß der Geier. Also irgendwas ist immer, wenn ich ins Kino gehe. Und darum gehe ich eigentlich sehr, sehr selten nur ins Kino.
Verstehe.
Und das habe ich auch, wo du sagst, du gehst aus Vorlesungen raus und sowas. Ich gehe zum Beispiel äußerst ungern nur auf irgendwelche Konferenzen. Mhm. Weil auf Konferenzen Die Leute, die da ihre Vorträge halten, die reden gerne eine halbe Stunde lang, haben aber eigentlich eine Informationsdichte von nur 5 Minuten.
Ja, boah, sowas regt mich auf.
Und ich sitze da und denke mir jedes Mal, sag mal, was soll das jetzt? Warum erzählst du mir jetzt irgendwie was von deiner Großmutter? Erzähl mir doch, worum es geht. So, das ist, ja, das, so mache ich das halt.
Ja.
Ja. Martin fragt, ja, und die Frage wirst du doof finden, aber ich finde die gut. Android oder iPhone?
Ach, ich finde die gar nicht so doof, die Frage.
Och, ich hätte gedacht, du sagst jetzt, das ist jetzt eine blöde Frage, aber okay.
Nein, ich finde das eine gute Frage. Also, ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich mein Leben lang nur iPhone hatte.
Das ist eine gute Frage. Ich kann sie leider nicht beantworten.
Nein, also ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Ich kenne nichts anderes als iPhone. Und damals war das noch ein sehr verwerfliches Luxusprodukt, als ich meins bekommen habe. Das heißt, ich habe quasi aus dem Hygienebeutel getwittert. Und
du hast also so aus dem Hygiene, das musst du mir, das, Moment, Hygienebeutel ist das, wo Damenbinden reingeworfen werden.
Ja, genau. Okay. Ich konnte mich so im Hörsaal nicht blicken lassen. Ich habe, also okay. Hygienebeutel sage ich jetzt auch nur so als Witz, ja. Also in Wirklichkeit sah das so aus, dass ich halt immer versteckt getwittert habe oder was geschaut habe, damit andere nicht sehen, dass ich ein iPhone habe. Okay. Denn das galt wirklich als sehr verwerflich. Das hat mehrere hundert Euro gekostet damals und das hatten nur Leute, die alles schon haben und die sonst nichts brauchen. Also das war tatsächlich in den ersten zwei Jahren so. Warum ich aber eins hatte, war, weil eine Freundin mich darauf hingewiesen hat, dass es da so einen tollen Vertrag gibt, der das iPhone eigentlich total kostengünstig macht für Studenten. Und so war es auch. Ich habe für dieses iPhone nichts bezahlt. Ich hatte halt da nur einen Vertrag, aber der war super, der hat für mich gepasst. Und ja, was mich dann auch am iPhone sofort überzeugt hat, war dieses Swipen von Fotos. Das fand ich ja so mega geil. Ich war total geflasht davon. Und ich wusste damals leider nicht, dass dieses Ding das Ende meines wunderbarsten Hobbys sein würde, nämlich der Fotografie. Aber gut, also das ist alles, was ich jetzt zum iPhone sagen kann. iPhone ist einfach cool, hatte gute Sicherheitsupdates. Ich komme gut damit klar. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal ein Android-Handy haben könnte.
Ich auch nicht. Ich habe relativ früh nämlich auch ein iPhone gehabt und habe immer gesagt, nee, iPhone, wenn überhaupt ein iPhone, Android ist ganz schlimm. Habe natürlich auch, also mein Produktionsrechner, also mein Studiorechner ist von Apple, mein Laptop ist von Apple. Das heißt, ich habe halt so ein ganzes Ökosystem und da ist es halt wirklich angenehmer, wenn alle Geräte da irgendwie im gleichen Ökosystem so vor sich hinspielen und miteinander spielen und alles synken und sowas.
Ja, genau.
Und ich finde auch nach wie vor das iPhone so insgesamt, also das Betriebssystem und die Art und Weise, wie das Betriebssystem in die Hardware integriert ist und so und wie das miteinander spielt, finde ich auch immer noch wesentlich angenehmer als in diesen ganzen Android-Telefonen. Aber, also ich habe auch noch ein Android-Telefon, ein Google Pixel, keine Ahnung, wann, also ein billiges war das, also es hat, ich glaube, 300 Euro gekostet oder sowas. Weil ich eben auch noch ein Android haben will, so ist egal, aus Gründen, wie man so schön sagt. Mhm. So mit zweiter Telefonnummer für dienstliche Gespräche und sowas alles. Also ich trenne das so ein bisschen, also zumindest versuche ich das so ein bisschen zu trennen alles. Und was mir aufgefallen ist, ist, also mein iPhone ist ein iPhone 12, das ist auch schon einige Jahre alt irgendwie, vier oder fünf Jahre dürfte das jetzt alt sein. Und dieses Android ist von letztem Jahr, also von 2024. Und ich habe festgestellt, dass die in der Bedienbarkeit und Performance und ja, wie sich das alles so anfühlt, nehmen die beiden Geräte sich so viel nicht mehr, sodass ich mich heute, würde ich mich für ein neues Gerät entscheiden, unabhängig von meinem restlichen Ökosystem, ich wahrscheinlich ein Android-Handy nehmen würde, weil die einfach dramatisch günstiger sind.
Ja. Yeah.
So, und ich mache jetzt auch keine irgendwie so, hier sag schnell, irgendwelche aufwendigen High-Performance-Tralala-Spiele oder sowas auf meinem Telefon, sondern ich benutze das zum Kommunizieren, zum im Internet surfen, zu meiner Rechnung schreiben oder sonst was, ne? Also das ist eigentlich alles, was ich damit mache. Also ja, von daher könnte ich diese Frage so einfach gar nicht beantworten.
Also du bist aber offen für...
Ich bin da offen. Also solange ich es mir leisten kann, werde ich mir ein iPhone kaufen. Aber guck dir an, was die kosten. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn.
Abartig, ja.
Ja. Ja. Ich hätte gedacht, dass du diese Frage scheiße findest. Na gut.
Ja, prinzipiell finde ich die auch scheiße. Also ich hätte sie jetzt nicht gestellt. Aber ich finde sie jetzt nicht so schlimm wie so manch andere Frage, wo ich jetzt sagen würde, komm, die schmeißen wir raus.
Okay. Kommen wir zur nächsten. Die kommt von Jorit. Jorit schreibt, lieber Holger, liebe Alexandra, eigentlich wollte ich nur eine Frage stellen, durch die Anrede hat sich aber eine zweite aufgetan. Würdet ihr in einem Fall wie dieser E-Mail, wenn ihr einen Mann und eine Frau anredet, zuerst den Mann nennen oder die Frau? Ich wollte eigentlich intuitiv zuerst lieber Alexandra schreiben, kam mir dann aber vor, als würde ich das aus etwa demselben Grund tun, aus dem man traditionell den Frauen die Türen aufhält, also eine Art bescheuerter Höflichkeit, bla 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 bla. Wie hättet ihr es gemacht? Und jetzt kommt die eigentliche Frage, wie geht ihr damit um, wenn ihr euch kurz vor Aufnahme einer Sendung streitet? Ich stelle es mir saumäßig schwierig vor, eine vernünftige Sendung zu machen, vertragen dauert ja manchmal etwas länger. So, das war viel zu viel Text. Ja, Jorit,
da absolute reden wir dann mal. Ausnahme, dass genau. Wir es ihm gut
durchgehen lassen. Absolute Ausnahme, ja, absolut. So, ist scheißegal.
Also, ich denke, ja. Wer Holger zuerst schreibt, lass mich bitte meine weibliche Perspektive draufgeben.
Ja, bitte.
Wer Holger zuerst schreibt, denkt, dass das Holgers Sendung ist und ich nur Gast bin. Wer Holger zuerst nennt, überweist auch Spenden nur an Holger. Ich bestehe daher auf Erstnennung. Ansonsten... Ja, hey, das ist ein Ding. Viele Menschen glauben das wirklich, dass wenn der Mann eine Chose offiziell leitet,
ja,
dass er quasi der Macher der Sendung ist, auch wenn die Frau gleiche oder sogar übermäßige Redeanteile hat. Das heißt, reflektierte Menschen würden mich zuerst nennen. Aber wenn man das vermeiden möchte und wenn man keine solche Aussagen irgendwie transportieren will, wäre eine Duo-Ansprache praktisch. Aber du kannst nicht sagen, hallo, du sympathisches Duo. Das sagt man ja nicht.
Ich schreibe gerne Hallo allerseits.
Oder Hallo, ihr zwei.
Oder das. Also ich schreibe dann immer Hallo allerseits.
Hallo, ihr zwei. Ja, ich bin für Letzteres.
Ja. Oder einfach Anrede weglassen, weil das ist hier ja die Verrindheit. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir uns kurz vor Aufnahme der Sendung streiten?
Das ist uns, glaube ich, noch nie passiert, oder? Nee,
das ist uns noch nie passiert.
Also habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ich kenne es aus einem anderen Zusammenhang, dass man funktionieren muss, obwohl emotional echt was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das ist tatsächlich verdammt anstrengend, energieraubend, weil das wie Theaterspielen ist.
Ja, aber kenne ich nicht, habe ich nicht. Kenne ich nicht, habe ich nicht, gibt's bei mir nicht, passiert bei mir nicht, zieht bei mir nicht. Nee, tatsächlich nicht. Überlege gerade, nee, hatte ich noch nicht. Also, wenn es passieren würde, würde ich halt trotzdem die Sendung machen können. Also, das habe ich dann letztendlich ja in den 20 Jahren Radio gelernt, weil da streitest du dich ja, also ohne dass man sich streitet mit seiner Redaktion, seinen KollegInnen, wird überhaupt keine Sendung draus. Von daher könnte ich das wahrscheinlich ganz gut auch abwettern. Noch eine Frage von Jorit. Habt ihr schon mal versucht, aus Sahne und Wasser Milch herzustellen? Wenn ja, wie hat's geschmeckt? Wenn nein, glaubt ihr, dass man das mal ausprobieren sollte? Ja, Jorit, probier das mal aus.
Ja, probier das mal aus, du dummes Kind.
Mach mal. Christiane fragt. Ich wüsste gerne, was das Unhandlichste war, das ihr je für längere Zeit durch die Gegend tragen musstet. Ich selbst bin fast an einer großen Schreibtischunterlage verzweifelt, die sich nicht rollen, greifen oder den Arm klemmen.
Oh, schrecklich. Meine Harfe war das Unhandlichste
und auch das
Teuerste, durch die Gegend tragen musste. Normalerweise haben Leute so ein Wägelchen dafür, aber ich hatte halt keins und das Ding wiegt über 20 Kilo.
Und das ist ja auch riesengroß, oder? Wie hoch?
Es ist riesig. Es ist 1,60, 1,70 oder so. Und mit einer Hand fasst man ins Loch im Resonanzkörper, mit der anderen Hand packt man die Säule und dann geht's eigentlich. Und innen drin ist ja so diese Pedalmechanik und das macht das ganze Ding so schwer. Und das musste ich halt von einem Ende des Raums zum anderen Ende des Raums tragen und das mehrmals. Aber das ging. Okay. Das war schon in Ordnung. Es war aber trotzdem extrem unhandlich. Also ich hätte mir schon ein Wägelchen gewünscht.
Ich scheine das Glück gehabt zu haben, sowas nie wirklich, also was Sperriges, ich überlege gerade. Also was halt schlimm ist, ist, ich habe mir mal einen Karton mit 18 Flaschen Wein bestellt. Das ist schwerer, als man denkt. Weißt du, es ist halt ein großer Karton und der, ich weiß nicht, man kann das sicher ausrechnen, was der wiegt. Und ich habe den auch irgendwie in den dritten Stock Altbau gekriegt. Aber ich glaube, ich musste wirklich auf jedem Absatz eine Pause machen. Und ansonsten habe ich nur mal einen riesengroßen Schreibtisch abgestaubt aus so einer Büroauflösung und den mit einem sehr kleinen Auto nach Hause fahren. Aber so richtig sperriges Rumschleppen habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Meine Fahrräder, also weil ein Teil meiner Fahrräder habe ich in meiner Wohnung aufbewahrt früher. Und das Hochtragen, das ist halt irgendwie ätzend, aber das ist ja nur auch kein... Das ja, zählt ja nicht. Die nächste Frage kommt von Andreas und geht nur an mich. Wurdest du nach diesem Tweet bei deinem nächsten Erscheinen im Sendezentrum besonders untersucht? Fragezeichen. Der Tweet lautete, wenn Lenski und Radcheck heute nichts miteinander anfangen, zünd ich den RBB an. Habe ich wohl geschrieben. Nein, ich bin nicht bei meinem nächsten Erscheinen im Sendezentrum besonders untersucht. Und es ist auch kein Sendezentrum, sondern es ist ein Haus. Sendezentrum. Schön. Nee, ja. Aber Lenski und Radcheck haben tatsächlich nichts miteinander angefangen, die Arschlöcher. Heißt der überhaupt Radcheck oder heißt der Radzeck, wenn er mit CZ geschrieben wird?
Mit CZ Radcheck.
Radcheck, ja. Ja, und die haben nichts miteinander angefangen. Finde ich echt ein bisschen schade, ja. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht, ne?
Nee. Ich guck grad hier so aus dem Fenster.
Das war Polizeiruf 110. Kommissarin Olga Lenski und der polnische Kollege war halt Radcheck. Und das
Radcheck
war.
Radcheck könnte kleines Krebschen heißen, tut es aber nicht.
Tut
weil
es aber
dafür
nicht.
Dafür müsste das E ein Y sein, oder?
Radcheck? Das weiß ich nicht. Jedenfalls, also ich fand immer, die hätten was miteinander verdient gehabt. Und außerdem war Radcheck war, wie heißt denn der Schauspieler? Ich habe so, auf den habe ich so einen weird Crush. Wie hieß der denn nochmal? Es scheint jetzt kein besonders großer Crush zu sein, so wird mir der Name einfallen. Lukas Gregorowitsch? Weiß jetzt auch nicht. Ja, also den gucke ich unheimlich, den sehe ich unheimlich gerne. Also ich finde es einen ganz tollen Schauspieler und ja, und der hat dann aufgehört beim Polizeiruf, was ich ein bisschen ärgerlich fand, ehrlich gesagt. Aber ja, ich weiß überhaupt nicht, naja, egal. Machen wir weiter mit einer Frage von Sebastian. Sie lautet, verflixt und zugenäht. Wieso ist etwas schlecht, wenn es zugenäht ist?
Gute Frage. Ich mag das immer, wenn solche Ausdrücke mal kritisch hinterfragt werden. Normalerweise macht das ja die Christiane ganz gerne. Die hat auch letztens die Frage mit blutrünstig gestellt.
Genau, runzt.
Was eigentlich rünstig ist. Verflixt und zugenäht. Oh, geil. Weißt du, ein Freund von mir hatte mal Loch in der Jackentasche.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, geh doch zur Schneiderin, lass dir das nähen. Und dann ist er da hingegangen, hat das abgegeben.
Und dann hat sie das oben
zu. Hat ihm die Tasche zugenäht. Und fair enough, die spricht kaum Deutsch. Die hat es wahrscheinlich nicht verstanden. Aber wer geht denn bitte zur Schneiderin, um sich die Taschen zunähen zu lassen?
Weiß ich, also kann man machen, wenn du so ein Kleidungsstück hast, wo die nicht zugenähte Tasche dazu führt, dass es irgendwie so ein bisschen aufklafft.
Ja, das stimmt.
So, da würde ich vielleicht sowas machen.
Ja. Nee, aber das war für ihn dann eine Situation, wo er wirklich mit Fug und Recht behaupten konnte, verflixt und zugenäht ist.
Verflixt, zugenäht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ehrlich gesagt. Zugenäht. Es ist verflixt und zugenäht. Warum? Verflixt, es ist zugenäht, wäre ja vielleicht noch, aber und zugenäht.
Also manchmal, wenn so etwas erklärungsbedürftig ist, ist es, weil man einen vulgären Ausdruck, der eigentlich an dieser Stelle stünde, verschleiern möchte. Das hast du im Polnischen ganz oft. Da sagst du statt Kurwa, sagst du Kurde. Oder statt Jesus sagst du Julek, also halt einen anderen Männernamen oder so. Und man könnte ja sagen, verflixt und zugeschissen oder so. Und um das Zugeschissen zu verhindern, sagst du halt zugenäht. Könnte sich um so etwas handeln, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da irgendwie so eine dass es aus dem so Mittelhochdeutschen kommt und eigentlich mal was ganz anderes hieß und irgendwer hat halt zugenäht draus gemacht. Aber ey, boah, ich könnte mir nicht zugenäht.
Und was ist dieses verflixt? Kommt das von Flicken?
Weil
Flicken und Nähen?
Ich glaube, das ist Zifix. Also ich glaube, das ist einfach kommt vom verflucht. Aber vielleicht hat man auch verflucht nicht sagen dürfen. Verflucht und zu geschissen. Würde passen, verflucht und zu geschissen.
Das ist Sendungstitel.
Ich habe auch gerade gedacht, eigentlich müsste ich das auch schon. Warte mal, ich lade mal die Seite, wo die Shownotes hinkommen. Das habe ich nämlich bisher versäumt.
Oh Gott.
Verflucht und zugeschissen. Das ist doch schön. Ne? Das ist auch unserer Stimmung angemessenes.
Der Stimmung auf jeden Fall so. Angemessen, ja.
Verflucht und zugeschissen. Zack, Sendungstitel. Es sei denn, wir finden noch einen besseren. Aber warum ist das, wenn das zugenäht ist? Das kann die Vrindheit nicht leisten. Lars schreibt, wie findet ihr es, wenn man bei anstehenden Hochzeiten das Problem, welchen Namen nehmen wir oder behalten wir unsere jeweiligen Namen, lösen würde, indem einfach aus den beiden Nachnamen ein gemeinsamer neuer entstehen würde? Ja, wenn zum Beispiel Herr Schneidereit Herrn Müller heiratet, würde daraus das Ehepaar Schneiderüller oder Müllereit. Frau Schmidt und Herr Kabel würde zum Ehepaar Schmabel oder Kabit.
Ja, das hat man ja oft bei so Promi-Pärchen, Brangelina und so. Da versucht man das ja auch so zusammenzuziehen. Und das funktioniert bei manchen Namen, aber bei anderen funktioniert es nicht.
Ja, das ist halt auch.
Und das ist natürlich
das gehört
auch
sich halt
so.
Auch nicht. Das ist ja albern. Ja. Also auch Brangelina ist albern. Das ist halt nur, die haben halt so viel Geld.
Das ist die
haben halt so viel Geld, dass ihnen vollkommen Wurst sein kann, was außerhalb ihres eigenen Wahrnehmungskreises passiert. Ist ja bei allen so, die so viel Geld haben. Die können machen, was sie wollen und machen darum auch, was sie wollen. Aber ernsthaft kannst du sowas ja nicht bringen.
Nö.
Ich meine, das Problem ist doch eigentlich gelöst. Also, Doppelnamen, dachte ich.
Ja, die Doppelnamen sind aber echt, die klingen ein bisschen albern.
Sozialdemokratisch, ja. Aber, ja, ist das überhaupt ein Problem?
Nö.
Ich frage mich gerade, also wir, als wir geheiratet haben, wir haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Das ist doch kein Problem.
Also ja, aber ihr heißt ja beide so, wie ihr immer noch, also wie ihr schon vorher geheißen habt.
Ja,
gell?
Ja.
Das ist ja meistens so, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen oder wenn sie mit ihrem Namen schon irgendwas erreicht haben, dass sie dann selten, also es wäre dann unwahrscheinlich, dass die Kader deinen Namen annehmen würde.
Ach so, also ist jetzt, wenn, ja, okay, verstehe, wenn jetzt auf einmal, weiß ich nicht, Veronika Ferres jetzt irgendwie diesen Versicherungsdrücker
Veronika
heiratet und jetzt
Schmidt,
auf einmal Veronika Versicherungsdrücker heißt.
Ja, genau.
Erkennt die niemand mehr wieder, ja, verstehe. Ja. Ja, aber auch so kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da noch jemand irgendwie groß Gedanken drüber macht. Ich meine, es ist 2005, obwohl, es werden halt auch Parteien gewählt, die gerne 1965 wieder hätten, ne?
Hey, aber was ich tatsächlich schon mal erlebt habe, wir haben einen Bekannten aus Polen, der hat einen so unaussprechlichen Namen. Das ist wirklich absolut krass. Ich kann den Namen jetzt nicht sagen wegen Datenschutz, aber der hat so viele RZ, SZ, CZ
Sachen da drin. Schlimmer als Change oder wie das heißt?
Change, ungefähr wie Change. Also nennen wir ihn Herrn Change. Herr Change hatte so viele Change. Tut mir leid, hatte so viele Probleme im deutschen Alltag mit seinem Namen, dass man ihm angeboten hat, sich einen neuen Namen auszudenken aus dem Nichts. Und da hat er einfach, das ist ein kinderreicher Mann, hat er die Namen aller seiner Kinder genommen, also die Anfangsbuchstaben und die so arrangiert, dass sie wirklich einen deutsch klingenden Namen ergaben.
Ich hätte ja Eastwood gesagt, aber gut.
Aber voll cool. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist.
Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, es wäre schon problematisch, einfach nur noch einen zusätzlichen oder neuen Vornamen haben zu wollen.
Ja.
Auch irgendwie albern, oder?
Ja, schon.
Also ich meine, ich kann ja verstehen, dass es irgendwie, also dass es das Bedürfnis gibt, Menschen eindeutig benennen zu können. Ne? Aber ob ich jetzt, also ich kann nicht jederzeit jetzt, weiß ich nicht, Helferich mit Vornamen nennen. Oder was, warum machen die da eigentlich so ein... Aber Staat gerne kontrollieren wollen und so weiter. Ich will schnell weiter, bevor ich hier noch komisch werde, was ich heute sowieso bin, habe ich das Gefühl. Christiane fragt, warum hat der Begriff Leute, da ist sie wieder, die Christiane, warum hat der Begriff Leute keinen Singular?
Oh, ich liebe sowas. Das ist ja so interessant. Also Lloyd. Du wirst dann ein Lloyd.
Laut.
Und die Leute.
Ein Laut. Ein Laut, die Leute. Nicht?
Ein Laut, die Leute. Weiß ja, nicht. Aber da müsste Leute mit U geschrieben werden. Ah, wird es aber nicht.
Das macht den Leuten bei dem Begriff aufwendig doch auch nichts aus, da ständig ein Ä reinzuschreiben, obwohl es falsch ist.
Also voll interessant. Im Spanischen ist das ein Sammelbegriff im Singular. Es heißt La Gente. Kennst du vielleicht?
La Gente?
La Gente, la Gente heißt Gente. Die Leute.
Les gens.
Also so das, oui, oui, das Volk halt, genau. Und das führt dann bei Muttersprachlern zu einem lustigen Fehler. Die sagen dann so, die Leute ist oder the people is.
Ah, halt, la Gente.
Aber nicht,
la Gente es. Ah.
La Gente es, genau. Die sagen aber nicht, die sagen dann the people is, meinen aber mit the people nicht das Volk, sondern tatsächlich die Leute.
Ja. Ja, als singuläres Ding, weil so ist es ja auch gemeint, ne? Die Leute, das ist ja eine homogener großer Klotz, der nicht aus Individuen besteht. Ansonsten würden wir ja nicht über die Leute reden. Das ist ganz, ja, ist witzig.
Ja.
Der Leute, die Leute. Ist die Leute vielleicht gar kein Plural, sondern ein Singular Feminin?
Nee.
Dann müsste es die Leute
das
heißen.
Das ist ein Plural. Das ist so wie, boah. Nee, das ist nicht so. Ich wollte gerade sagen Hose, die Hose, aber das ist ja, das ist ja nur im Englischen. Pants. Pants gibt's nur im Plural.
Ah.
Du kannst nicht einen Pant anziehen, sondern.
Pantalones gibt's nur im Plural, ja.
Las Pantalones auch, ja.
Weil hat ja zwei Beine.
Ne? Ja, genau. Es hat keinen Singular.
Nee, aber warum hat Leute keinen Singular? Weil das ist wirklich, je länger man drüber nachdenkt, das ist wirklich ein interessanter Begriff.
Faszinierend,
weil der ist ja eigentlich singulär gemeint.
Nee, ist er nicht.
Doch, die Leute. Die Leute müssen endlich mal lernen, pünktlich zu sein. Das heißt,
ja, genau,
alle.
Aber das ist ein Kollektivbegriff.
Es ist ein.
Das meint ja nie ein Individuum, sondern das meint tatsächlich alles. Ein Sammelbegriff.
Ein Sammelbegriff, aber der wie ein Individuum benutzt wird. Schneidereit sollte mal lernen, pünktlich zu sein. Die Leute sollten mal lernen, pünktlich zu sein.
Nee, im Spanischen ist es so, wenn du sagst La Gente, da ist es genauso wie das, was du gerade sagst.
Okay. Und warum ist das im Deutschen nicht so?
Weil es im Plural steht.
Aber vielleicht steht es ja gar nicht im Plural, vielleicht steht es feminin Singular.
Ah, so meinst du.
Die Leute.
Die Leute. Leute. Aber da müsstest du sagen, die Leute ist. Die Leute ist so dumm, Holger.
Ja, die Leute ist so dumm. Leute sind dumm. Die Leute sind dumm. Die. Wir werden das nie rausfinden. Wieder was die Vrindheit nicht leisten kann. Wir werden hier, das geht den Bach runter mit uns. Sebastian wüsste gerne, ob wir schon mal einen Hocker unter den Füßen fürs große Geschäft genutzt haben.
Also, Entschuldigung, aber das ist wirklich eine Kackfrage.
Absolut. Wie lautet deine Antwort, du Scheißerchen?
Ich beantworte keine Kackfragen. Die schmeißen wir doch vor der Sendung immer raus. Holger, du hast sowas von versagt.
Ich habe einen Hocker, die Poopbox, so habe ich das kennengelernt. Ich nutze fürs Kacken einen Hocker. Ich habe schon einen Hocker fürs Kacken benutzt, bevor Julia Enders Darm mit Charme überhaupt geschrieben hat. Da habe ich schon mit dem Hocker geschissen. Und das sollen die Leute ruhig wissen. Die Leute soll das ruhig mal wissen. Hier. Nee, und wer das nicht macht, ja, die Füße beim Kacken die Füße auf den Hocker stellen, der hat echt was verpasst.
Wisst ihr Bescheid?
Echt was verpasst. Was denn? Was hat man denn da verpasst? Erzähl doch mal, sag doch mal. Max fragt, Holgi, spielst du noch Golf? Nein. Alexandra, hast du schon mal Golf gespielt?
Nein. Minigolf.
Auch nicht schlecht. Muss man auch können. Hm?
Ich kann's nicht.
Nee, ich spiele kein Golf mehr. Also ich war ewig nicht, die Ausrüstung steht im Keller und staubt vor sich hin. Ich war ewig nicht mehr auf dem Platz, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass ich den Platz nicht schön finde. Und außerdem niemanden im Freundes- und Bekanntenkreis habe, mit dem ich regelmäßig Golf spielen könnte. Und dann ist das halt auch ein bisschen blöd, dann irgendwie immer mit Fremden nervt. Ansonsten, eigentlich würde ich es gerne nochmal machen, mal wieder. Schöner Sport, kann ich nur empfehlen. Nächste Frage kommt von Sascha. Welches Gepäck? Nee. Ich hab die Brille nicht an. Welches Gebäck vermisst ihr, wenn ihr, Bäckereigebäck. Welches Gebäck vermisst ihr, wenn ihr in eure heimische Bäckerei geht, das ihr aber mal woanders, zum Beispiel im Urlaub, gerne gekauft habt? Das kann man auch einfacher formulieren, diese Frage könnte man so formulieren. Welches Gebäck sollte es in eurer lokalen Bäckerei unbedingt geben?
Genau, oder welches französische Gebäck sollte es in eurer Bäckerei geben? Mhm. Also, weil in Frankreich schmeckt meistens alles geil. Mhm. Und was ich tatsächlich vermisse, das sind diese Pastel de Nata, diese kleinen Pudding-Törtchen aus Portugal, beziehungsweise aus Lissabon. Die habe ich dort kennengelernt und die schmecken so geil, wenn der Pudding darin noch so ein bisschen warm ist und das mit Zimt noch so ein bisschen bestäubt ist. Oh, also da würde ich, glaube ich, ganz, ganz viel zunehmen, wenn es die bei uns gäbe.
In Berlin bekommt man die und auch in einer guten Qualität.
Echt? Im Übrigen. Ach.
Ja. Also ist mir schon häufiger untergekommen hier. Und immer, wenn ich dann mal eins gekauft habe, war es auch wirklich immer gut. Das heißt nicht, dass überall in Berlin, wo es Pastel de Nata gibt, die wirklich gut sind. Aber zumindest in den Hipsterläden, in denen ich mir sowas mal gekauft habe, waren die echt prima. Und das, ne, ja, Frankreich, ne, also gut, das war jetzt Portugal, aber also es gibt hier in Deutschland, also in Berlin geht's mit genügend Vorlauf, also wenn man weit genug reist in Berlin, dann kriegt man's hin, sich die guten Sachen zu kaufen, aber es gibt hier in Deutschland nicht wirklich gute Croissants, es gibt nicht wirklich gute Pain Chocolat und es gibt nicht wirklich gute Brioche. Mm. Und was es hier überhaupt nicht gibt, sind gute Baguette. Schönes, wo war denn das? Wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal auf TikTok gesehen. Ein Anruf in so einer französischen Radiosendung, irgendwie so ein Typ, so Franzose, aber auch, dachte ich weiß immer nicht, ob es un baguette oder une baguette heißt. Und meinte, was machst du da mal? Ich prends deux baguettes. Er kauft immer zwei Baguettes, weil er nicht weiß.
Mein Gott, ist das süß.
Super, oder? Ja, aber das sind so tatsächlich französisches Backwerk und auch die französische Bäckers Kunst. Das ist was mir hier prinzipiell fehlt. Ich weiß nicht, wie die das, also ich habe einen Verdacht, wie die das machen. Die nehmen einfach, die sind nicht so geizig mit Butter wie in Deutschland. Du kannst ja auch einfach mal irgendwo in Deutschland dir so ein Baguette mit Schinken oder sowas holen und dann rennst du mal in Frankreich in so eine Bäckerei und holst dir ein Baguette mit Schinken. Da ist dreimal so viel Schinken drauf und auch ordentlich Butter und so. Also sie sparen in Deutschland an Butter, sie sparen in Deutschland an Salz, sie sparen in Deutschland an Zucker und ich glaube, sie sparen in Deutschland vor allen Dingen auch insgesamt an der Qualität der Zutaten. Ich glaube, dass hier die Bäckereien im Wesentlichen billiges Mehl verwenden. Mhm. Das hast du in Frankreich in vielen Bäckereien nicht. In vielen Bäckereien hast du es auch. Also französische Bäckereien sind lange nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Ist uns jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass wenn du denkst, okay, da kannst du ja einfach reingehen, dir ein Croissant holen. Nee. Nicht unbedingt. Also man muss da eben auch so, aber das ist tatsächlich was mir fehlt. Vor allen Dingen Croissant. Und jetzt ist mir ist was erzählt worden. Es gibt einen Ort in Frankreich, da fahren wir dieses Jahr hin. Ja, wir fahren im Sommerferien. Und ein Freund von mir meinte, wenn du bis an dein Lebensende nur noch eine Gebäckart haben könntest, Brioche oder Croissant, welches von beiden wär's? Und ich frage jetzt dich, Alexandra.
Ah, oh, Croissant.
Ja, was habe ich gesagt? Ich glaube, ich habe Brioche gesagt, weil kann man besser toasten. Und er meinte, du musst dich nicht entscheiden, denn in dem Ort, wo ihr hinfahrt, gibt's einen Bäcker, der macht Croissants aus Brioche-Teig.
Wow.
Das ist irgendwann, genau, alleine, ne? So, und das wird wahrscheinlich das sein, was ich hier vermissen werde. Ja.
Ja.
Und ich bin dann halt auch zu faul, es selber zu machen. Das kommt auch noch dazu. Franzbrötchen, auch so eine Sache. Es gibt in Berlin genau einen Laden, in dem ich bedenkenlos das Franzbrötchen empfehlen kann. Und ich finde das für eine 4-Millionen-Stadt eigentlich ein bisschen peinlich.
Mhm.
Und das ist ein Laden, den kennt keine alte Sau, das kommt noch oben drauf. Aber ja, meine Güte, was gibt's noch für Gebäck? Ja, überhaupt, ich finde deutsche Bäckereien, also jetzt diese Kettenbäckereien.
Furchtbar.
Ich finde die weitestgehend grauenhaft. Manchmal hat man Glück. Es gibt so einen, da wo meine Eltern leben und wo ich auch zur Schule gegangen bin, da gibt es so eine Bäckereikette, die machen aus irgendeinem seltsamen Grund im Sommer einen total geilen Erdbeerkuchen.
Weißt du, Nelles. Ist es Nelles?
Nee, es ist nicht Nelles. Es ist, ich glaube, es ist sogar Klein.
Was? Bäckerei Klein.
Kleins,
Bäckerei Klein.
Kleins Backstube. Das ist natürlich auch so ein Kettenbäcker. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob es Kleins war. Müsste ich jetzt nochmal tatsächlich hinfahren und gucken, was es war. Aber es gibt so Einzelne, die machen halt total gutes Zeug, so, aber auch nur ein Ding machen die gut und den Rest dann wieder nicht. Das ist etwas schade, ja. Und die besten, interessant auch, die besten Pain au Chocolat, also Schokobrötchen, habe ich gegessen in der Bäckerei Horst. Bäckerei Horst in Erftstadt-Bliesheim. Das ist so ein Bäcker mit so ganz bizarren Öffnungszeiten und einer sehr lauten Bäckerei-Fachverkäuferin ist. Also sie haben irgendwie ab 17:30 auf, machen um 13 Uhr zu oder so. Und egal, wie voll oder wie leer es ist, so, wenn du reinkommst und sagst, guten Tag, sagt die Bäckerei, hast du früher SWF 3 gehört? Kannst du dich noch an Feinkost Zip erinnern?
Nee.
Nicht. Ja, so ungefähr wie bei Feinkost Zip. Guten Tag! So. Ich hätte zwei Schokobrötchen, zwei Croissants und von dem gedeckten Apfelkuchen. Das sind dann 8,70! Das ist wirklich krass. Ja, aber einer der besten Bäcker da in der Gegend, die ich kenne, also der Dorfbäcker in Erftstadt-Bliesheim, der Verbliebene. Super. Jetzt überlege ich gerade, was mache ich hier? Bäckereien könnte ich ewig drüber reden, merke ich gerade. Also ich habe ein paar gute Bäckereien, ich sag mal so in 15 Minuten Fußweg entfernt, ja, jeweils. Eine Richtung Norden, eine Richtung Süden. Aber letztlich, wenn ich denn dann unbedingt Brot und sowas kaufen will, fahre ich wirklich eine halbe Stunde quer durch die Stadt zu einer bestimmten Bäckerei. Die besten.
Also Fonsen.
Fonsen, wie man es früher genannt hat, genau. Weil es einfach, also ich vermeide ja Brot und sowas in meinem Alltag, weil ich reagiere da suchtartig drauf und werde dann immer fetter davon.
Du musst gleich einen ganzen Leib essen, gell?
Genau, genau. Darum backe ich auch nicht mehr selbst. Also ich habe meinen Sauerteig schlafen gelegt und backe nicht mehr selbst, weil ich das nicht unter Kontrolle habe, wirklich. Also gerade Gebäck. Das heißt, wenn ich dann mal was haben will, dann fahre ich auch wirklich bis tief nach Kreuzberg 36 zu diesem einen Bäcker und kaufe mir dann da irgendwie meine zwei Kümmelseelen und bin dann auch glücklich für den Rest der Tage. Ja. Aber ja, das vermisse ich auch. Ich vermisse eigentlich in deutschen Bäckereien, wie nennt man denn das? Ein bisschen Hingabe an das Produkt. Absolute Hingabe an das Produkt. Auch ein Filmzitat von Kurt Weinzierl. Oh, jetzt wird's ernst. Wenn ihr beide Tee trinkt, fragt Sebastian, erst den Beutel in die Tasse oder erst das Wasser?
Ja, erst den Beutel, andersrum ist doof, weil das dann so ausblutet. Sieht halt scheiße aus. Und wenn da so wie so eine Wasserleiche der Teebeutel an der Oberfläche rumquabbelt. Es ist für mich also eine rein ästhetische Frage. Der Beutel wird in die Tasse getan und mit Wasser übergossen. Ich lasse ihn nicht hinabsinken, indem ich ihn erst da drauflege. Das geht nicht.
Mach ich auch immer. Aber also egal, wie ich Tee zubereite, ob das jetzt so ein Beutel mit Faden dran ist oder ein selbstgefüllter Beutel mit losem Tee oder loser Tee, immer erst das Zeug in eine Kanne und dann halt Wasser drauf. Aber was ich eigentlich sehr witzig finde, ist erst den Beutel in die Tasse oder erst das Wasser. Und ich kenne halt Leute, die flippen dann völlig aus. Also die würden im Leben einen Beuteltee nicht von einem losen Tee unterscheiden können, in einem Blindtest. Aber die rasten dann völlig aus. Beuteltee, sowas kommt mir überhaupt nicht ins Haus. Da hätte ich jetzt ein bisschen mit gerechnet gehabt bei dir.
Dass ich so eine bin? What? Dass ich losen Tee, dass ich die nichts, also die keinen zusätzlichen Aufwand mit irgendwas verträgt, dass ich mit einem Tee-Ei rumhantiere oder was?
Hätte ich gesagt. Nee.
Also nicht, dass ich losen Tee nicht mehr mögen würde. Ich mag den tatsächlich mehr. Aber das ist für mich absolut nicht praktikabel. Also das ist doch kein Teegenuss, wenn ich vorher Arbeit habe und hinterher Arbeit habe. Wenn ich die ganzen Teefussel dann aus dem Tee-Ei rauspulen muss und
darum,
das Tee-Ei spülen muss, nee, das ist nichts für mich.
Darum habe ich so, also den losen Tee, den ich trinke, also das, was ich gerne an losem Tee trinke, würde es in Beuteln gar nicht geben. Darum ist das irgendwie, aber ich habe so aus dem Zubehörladen, also so Teebeutel zum selber befüllen sozusagen. Also es sind halt so, wie groß sind die? Das sind halt so Säckchen aus Teebeutelmaterial.
Ja.
Und da tust du einfach rein und wenn fertig aufgebrüht ist, ziehst du es raus und schmeißt es weg. Das ist echt ganz praktisch. Also dann, ja, dann hast du halt deinen losen Lieblingstee in Beuteln. Best of both worlds. Mm. Mm. Der Christoph würde gerne wissen, ob man sich in Präsentationen lieber übergeben soll oder doch eher fortfahren.
Hä?
Naja,
verstehst du das?
Ich habe einen Verdacht. Und
was
zwar,
er meinen könnte.
Wenn man hält so einen Vortrag, das ist mein Lieblingsding, also jemand hält einen Vortrag und sagt dann irgendwann, und damit übergebe ich an...
Okay. So. Also nicht sich übergeben, sondern er meint einfach übergeben. Das hat er sehr unelegant jetzt gelöst.
Das stimmt. Das hat er absichtlich gemacht.
Ja. Ja, weil sonst halt nicht funktionieren würde.
Ja. Und ich übergebe an. Das ist halt so. Das ist halt Scheißmoderation. Und damit übergebe ich an Alexandra Tober. Das sind halt so Sachen, die sagt man, wenn man sich vorher nicht überlegt hat, wie man eine Überleitung hinkriegen könnte.
Ja.
Der Gipfel dieser Art von Schweinemoderation ist Radio. Moderator ist im Studio. Und es gibt ja in den meisten Radiowellen gibt es ja so den Filmexperten, ne? Der immer mal reinkommt und dann erzählt, was gibt's für neue Filme im Kino und sowas alles. Und ich weiß nicht, wie gefühlt in 80% der Fälle sagt der Moderator oder die Moderatorin, heute ist Donnerstag, Donnerstag ist Kinotag und darum ist jetzt wieder Alexandra Tober bei uns, um über die neuesten Filme aus dem Kino zu reden. Wo ich immer denke, was seid ihr eigentlich für arme Fatzkes? Nehmt doch einfach was von vorweg. Ja? Drei neue Filme sind diese Woche erschienen. Einer mit Stefan Schneidereit in seiner Glanzrolle, wie uns Alexandra Tober jetzt mal erzählen wird. Hallo Alexandra. So, man kann doch irgendwie, weißt du, ein bisschen, das ist alles so lieblos und dieses, und damit übergebe ich an, finde ich ähnlich lieblos.
Ja. Im Studium hat man immer gesagt, ja, und der Matthias erzählt euch jetzt ein bisschen was über,
das ist dasselbe,
kulturelle Kapital.
Genau, das ist dasselbe, nur dass man da noch nicht gelernt hat, dass das Wort übergeben existiert oder dass es was anderes heißt als nach der Studentenparty, was man da so macht.
Ja.
Ja. Oh, jetzt könnte es wieder anstrengend werden. Es kommt wieder eine Frage von Christiane.
Nur zu.
Ich friere meiner Tochter gern Fruchtsaft in Eis am Stielförmchen ein. Oh, die wollte ich mir auch mal kaufen, stimmt.
Die hatte ich als Kind, boah, die waren geil.
Voll geil. Und meine Mutter hat dann immer so Erdbeershake gemacht und das dann eingefunden. Das war dann so ein Erdbeermilcheis, weißt du?
Oh, traumhaft.
Super geil. Vor einiger Zeit hatte ich keinen Saft mehr vorrätig und fülle die Förmchen kurzerhand mit leckerem Pflaumenmus. Nee, da ist aber was nicht in Ordnung. Ein leckeres Pflaumenmus? Ist das nicht, wie nennt man das?
Ein Oxymoron.
Oxymoron, genau.
Wieso so mit Kaiserschmarrn? Das kann schon ganz lecker sein.
Nein. Du isst Kaiserschmarrn wahrscheinlich auch gerne mit Rosinen, nicht?
Ja, durchaus.
Ja,
in Rum getränkt.
Rumrosinen und Rumpflaumenmus Kaiserschmarrn. Nee, das kommt mir alles nicht ins Haus. Zu meiner Überraschung fror dieses Mousse nicht einfach fest und blieb auch nach tagelangem Einfrieren geleeartig wabbelig. Warum gefriert das Zeug nicht? Ja, Christiane, weil's scheiß Pflaumenmus ist und das hat im Haushalt nichts zu suchen. Darum gefriert das nicht.
Ah, aber jetzt mal ernsthaft.
Ist doch egal, also, niemand hat Pflaumenmus da. Pflaumenmus weg. Ja, mal ernsthaft jetzt aber mal.
Also ernsthaft, ich kann mir vorstellen, dass es was mit einem extrem krassen Zuckergehalt zu tun hat. Also Pflaumenmus, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Honig gefriert.
Ja,
Und dann ist natürlich im Mousse immer so ein Geliermittel drin.
Ja, aber da ist doch auch...
Und das verändert ja auch die Struktur des Wassers. Vielleicht kann das Wasser deswegen nicht gescheit festfrieren. Also Stärke, whatever, was warum man da drin ist. Was
ich habe
so
nicht die leiseste Ahnung, woran das liegen kann. Also ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung. Ich habe auch, also Pflaumenmus.
Das ist doch der Wassergehalt nicht hoch genug in so einem Mousse.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Meinst du nicht?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also,
was hast du vorhin gesagt? Was hat deine Mutter eingefroren? Quark oder was?
Nee, das war so Erdbeershake.
Erdbeershake, ja.
Ich kann mir überhaupt nicht mal ansatzweise vorstellen, was dazu führen könnte, dass Pflaumenmus nicht gefrieren mag im haushaltsüblichen Gefrierschrank. Keine Ahnung. Also, Nee, keine Ahnung. Also ich meine, nee, ist da vielleicht zu viel Alkohol drin?
Was?
Naja, das gärt das nicht sofort, wenn man das irgendwie, ich weiß es nicht, hasse Pflaumenmus.
Man merkt, du bist einfach nicht die richtige Person für diese Frage. Ein Chemiker, eine Chemikerin soll uns bitte diese Frage beantworten.
Genau. Bitte aus unserer chemischen Schattenredaktion. Das spricht sich auch nicht ganz leicht, chemische Schattenredaktion. Möge sich doch bitte mal in den Kommentaren melden. Die Vrindheit ist hier leider Gottes komplett überfordert. Was wir sonst ja so gut wie nie sind. Ja? Zum Beispiel jetzt. Der Jan schreibt heute, am 11. März 2021, jetzt die Reaktorkatastrophe von Fukushima zum 10. Mal. Resultat war der deutsche Atomausstieg. Meint ihr, Deutschland behält nach dem Atomausstieg eines oder mehrere Atomkraftwerke als Industriedenkmal? Vermutlich also, nicht.
Ja. Ästhetisch gesehen, warum sollte so ein Kühlturm nicht ebenso interessant sein wie ein Fabrikschornstein, wie die Zeche Zollverein oder so?
Mhm.
Allerdings ist das Thema, glaube ich, zu kontrovers, um Touristen anzuziehen. Müsste wahrscheinlich auch erstmal entkontaminiert oder dekontaminiert werden, was wahrscheinlich ein großer finanzieller Aufwand wäre.
Ich vermute mal, der Kühlturm dürfte gar nicht, da vermute ich mal, wird man gar nicht so ein Problem haben. Also klar, der ganze Rest ist im Zweifelsfall radioaktiver Müll, ist halt radioaktiver Abfall, da machst du kein Denkmal draus. Außerdem haben wir das längst. Und zwar gab es, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, den schnellen Brüter in Kalkar.
Nee, sag
das nicht. War ein Atomkraftwerk, das schnelle Brüter, das ist eine bestimmte Art Atomkraftwerk. Der ist gebaut worden, ist aber nie in Betrieb genommen worden und ist dann in so einen Freizeitpark umgebaut worden. Und damals, ich weiß nicht, wie es heute heißt, damals hieß es Kernwasser Wunderland, was ich irgendwie ganz geil fand.
Kernwasser Wunderland. Ja. Oh mein Gott.
Ja, keine Ahnung, wie es heute heißt. Aber tatsächlich gibt es das als Industriedenkmal.
Ey, das ist ja so geil. Mir fällt gerade ein, vielleicht kennt das jemand. Bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommis, wenn ihr es kennt. Es gab mal eine Seite, die war so geil. Schreibt
mir in die Kommis. Alter. Gott, ey, wir lassen ja heute wirklich gar keine Niederung aus.
Es gab mal eine Website, das war Anfang der 2000er Jahre, die hieß kernkraftkids.de.
Mhm.
Und das war so genial. Das war einfach nur eine Seite, die versucht, also satirisch, Kindern Kernkraft schmackhaft zu machen. Und es war so schön, dass das sogar mein Internet-Nickname war. Ich hieß Kernkraft Kiki. Mir fällt das gerade ein. Ach, das ist ja herrlich.
Ja, ach nee, aber da kannst du auch, gibt es ja total viel auch auf YouTube so Videos mit Werbung für Kernkraft aus den 50er Jahren in den USA und sowas. Das ist auch sehr, sehr geil. Es gab ja sogar mal den Versuch, Autos mit Nuklearantrieb zu bauen und sowas.
Boah,
das ist richtig cool, richtig cooles Zeug, ja. Ja, also wir haben ein Industriedenkmal, beziehungsweise, ja, und je nachdem, wie unsere rechten Parteien noch weiter durchdrehen, man weiß es dieser Tage ja nicht so, kann es ja auch sein, dass sie einfach wieder eins bauen, weil kostet ja nichts, glauben die.
Mhm.
Oh, so, schöne Frage von Henrik. Behandelt ihr Neugeräte auch wie rohe Eier? Ich habe gerade einen neuen Herd bekommen und lese ausführlichst die Anleitung. Ich achte auf jedes Geräusch und klappe ganz langsam die Ofenklappe zu. Das gleiche bei Kühlschrank, Laptop und so weiter. Macht ihr das auch so? Und woher kommt dieser übermäßige Respekt? In ein paar Tagen behandle ich den Herd sowieso wieder wie meinen alten.
Ja, mir geht's genauso mit Menschen. Ist jemand neu in meinem Leben, wird er mit Respekt und Höflichkeit behandelt. Mails werden rasch beantwortet. Man ist zuverlässig.
Mhm.
Und sobald ich mir der neuen Verbindung sicher bin, nehmen die Höflichkeiten ab und ein rauer Umgangston zieht ein. Ja, doch.
Gut, bei Menschen habe ich das jetzt nicht so, weil ich habe keine Freunde. Aber bei Geräten, da habe ich das auch. Wenn ich irgendwas neu habe, behandle ich das total vorsichtig. Am besten erstmal gar nicht benutzen. So. Weißt du, neues iPhone, aber das alte erstmal noch 3 Tage benutzen, weil das ist ja so schlimm.
Ja.
Ich glaube, das kommt daher, dass man, wenn das Gerät neu ist oder überhaupt der Gegenstand, ich habe das mit Kleidung zum Beispiel auch, weißt du, eine tolle neue Jacke gekauft, Erstmal nochmal die alte anziehen. Ich vermute, dass es daran liegt, dass man den Preis, den man bezahlt hat, noch präsent hat. Ja? Neues Telefon für 1000 Euro, neuen Wintermantel für 300 Euro. Das ist halt richtig viel Kohle. So, und dann hast du dieses Ding da, auch den Herd. So ein Herd kostet mittlerweile, also ich weiß nicht, einen ordentlichen Backofen drin haben willst, kostet ja bestimmt auch 500, 600, 800 Euro. Und dann stehst du und hast einfach den Wert, also in Geld, den Wert dieses Gegenstandes noch präsent und willst ihn darum auch möglichst nicht kaputt machen. Und über die Tage ja diffundiert halt sozusagen dieses Preisbewusstsein raus und du behandelst den Gebrauchsgegenstand wie das, was er ist, nämlich ein Gebrauchsgegenstand. Das ist so meine Theorie.
Ja.
Ja, plausibel, nehmen wir. Nächste Frage. Martin beschäftigt sich seit längerem mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen Mitleid und Anteilnahme und wie verhält man sich jeweils dem gegenüber? Hintergrund, Martin arbeitet in der Pflege. Hier heißt es immer öfter, Betroffene, ob nur Menschen mit Behinderung, zu pflegende Schwerkranke oder Sterbende, wollen kein Mitleid, sondern Anteilnahme. Darum die Frage, was der Unterschied ist.
Ich würde es jetzt ganz spontan, weil ich hatte jetzt, wie du das vorgelesen hast, sofort das Bild im Kopf von einer Szene, die meine Mutter leider sehr oft erlebt hat, nachdem sie ein behindertes Kind hat.
Ah, ja.
Dass irgendwelche Menschen sie auf der Straße angucken, so mit Mitleid und dann so nicken. Weißt du so?
Was?
Ach, du arme, arme
Frau. Du hast's
schwer. Du hast's aber schwer. Und das ist extrem übergriffig, extrem verletzend. Meine Mutter leidet da bis heute dran, also wenn sie nur dran zurückdenkt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Form von Mitleid, die niemandem wirklich weiterhilft. Wohingegen Anteilnahme vielleicht wäre, so einen Menschen möglichst normal zu behandeln. Ja, also oder die Tür aufzuhalten, wenn man mit einem Rollstuhl vorbeikommt oder tatsächlich jemanden mit einzubeziehen, nicht so zu tun, als wäre er nicht da. Also wie oft ist uns das passiert, dass mein Bruder einfach ignoriert wurde, also in dem Sinne, klar, der kann nicht sprechen, man kann mit ihm nicht so kommunizieren, wie man es mit einem normalen, gesunden Menschen kann, aber man könnte ihn wenigstens wahrnehmen, dass er da ist. Zum Beispiel in einem Restaurant könnte man fragen, was möchte er denn trinken oder was können wir denn ihm bringen oder so, ja? Aber meistens.
Meinst du ihn, über den wir in der dritten Person reden, während er daneben sitzt?
Ja, so ist es. Und nicht, dass man so tut, als wenn der wirklich nicht da wäre, so wie man eine Hautkrankheit übersieht oder so. Mhm. Weil das merken die Angehörigen. Das merkt man und das ist sehr, sehr unschön. Und für mich hat Anteilnahme also in Abgrenzung zum Mitleid auch immer so ein Bereitschaftselement. Also du signalisierst damit deine Bereitschaft, falls es in dieser Situation überhaupt Probleme gibt, auch zur Lösung dieses Problems beizutragen. Also wenn mir jemand zum Beispiel von seiner Armut erzählt oder von einer finanziellen Schieflage, in die er geraten ist und ich habe Geld, dann sage ich, kann ich dir vielleicht helfen oder was könnte dir denn gut tun? Oder was meinst du, was fehlt dir denn? Oder brauchst du vielleicht Hilfe beim Ausfüllen eines Antrags? Irgendwie sowas.
Ja, Mitleid ist so, Mitleid tut mir selber weh, wenn ich mit dir Mitleid habe. Nehme ich Anteil an deinem Leid, ja, stimmt, dann richte ich das eher nach außen. Also dann bin ich eher auf dich gerichtet als auf mich, oder?
Dann bin ich eher auf dich gerichtet als auf mich. Und außerdem, ich finde, dass im Mitleid auch immer so ein bisschen der Gedanke steckt, oh, Gott sei Dank bin ich nicht so ein armer Teufel. Gott sei Dank geht's mir ja besser. Also man stellt sich im Mitleid irgendwie immer ein bisschen über dem, der es gerade nicht so gut hat.
Ja, beziehungsweise man ist. Und das ist ja eigentlich die Unverfrorenheit. Man stellt sich in dessen Schuhe. Hm? Sag, ich habe so Mitleid mit mir. Ich könnte das ja nicht. Ja, musst du auch nicht, Arschloch.
Ja. Hm? Ja, ja.
Ja. Ja, schöne Erklärung.
Also Anteilnahme ist immer auf Augenhöhe, würde ich sagen. Das
ja, find, so ist schön.
Ich,
schön
ist ein,
ja, auf Augenhöhe. Hm? Ja, passt. David fragt. Und jetzt wird's wieder ernst. Wie esst ihr euren Tofu am liebsten?
Ach, gut gewürzt. Oh, er muss gut gewürzt sein. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Tofu aus dem Schnellimbiss, aus Asia Schnellimbiss. Das ist
ganz furchtbar.
Boah, da kannst du gleich eine Schuhsohle kauen.
Ja, ja.
Das ist ganz, ganz schlimm. Ja,
kannst du lassen. Ist halt, das kannst du halt nur essen, weil du denkst, okay, ich brauche eine Proteinquelle. Dann, ja. Aber sonst, ja.
Aber selbst dann überzeugt es mich nicht. Also, ich mag mein Tofu, ich mag Tofu tatsächlich sehr gerne. Gut gewürzt im Pad Thai, in einem guten Pad Thai ist es echt lecker.
Ich mag, also ich esse Tofu auch pur, auch roh. Allerdings habe ich bisher nur von einer einzigen Firma Tofu gefunden, den man auch so essen kann, ohne dass man denkt, was habe ich denn da gerade Komisches im Mund? Und ansonsten gerne auch mal scharf angebraten, mit Sojasauce abgelöscht. Das finde ich ganz geil. Und es gibt, das mag jeder googeln, ich kann auch mal gucken, ob ich das irgendwo finde vielleicht noch. Es gibt ein Tofu-Gericht nach Yotam Ottolenghi. Das ist dieser Koch und Kochbuchautor aus London, kennt man vielleicht oder kennt die
anderen? Den viele Leute, wo viele Leute glauben, der hieße mit Vornamen Otto und mit Nachnamen Lenghi.
Ja, Otto Lenghi. Da bin ich der Alte. Ja. Okay, nee, kann passieren. Wo war denn das immer, wie hieß es? Es war doch auch, es gab doch mal diesen Norbert Walter Borjans, SPD-Politiker. Der heißt halt mit Nachnamen Walter Borjans.
Ja? Ah, okay.
Genau. Ja. Das ist auch mal Tag, Herr Borjans. Nee. Das Interview fangen wir nochmal neu an jetzt. Das war ein bisschen lustig. Na, es gibt ein Tofu-Rezept von Ottolenghi. Das ist, das sind im Grunde Tofu-Würfel, die werden hier in Stärke gewälzt, dann kross angebraten und das Ganze wird dann abgelöscht mit einer Soße aus drei verschiedenen Sojasoßen und noch Chili kommt rein, Frühlingszwiebel kommt rein und das Ganze dann zu Reis. Also es ist relativ simpel, ein relativ simples Rezept und das ist wirklich das tollste Tofu-Gericht, die tollste Tofu-Zubereitung, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Mhm. Und ich kann die selber nicht, weil mir die Zutaten fehlen, also insbesondere drei verschiedene Sojasoßen. Aber meiner Frau fehlen diese Zutaten nicht. Und ab und zu, sehr selten, aber ab und zu macht sie dieses Gericht. Und das ist jedes Mal, ich könnte da drin jedes Mal baden. Ja, 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 ja. Und um jetzt die aufkommende Frage zu beantworten, welche Firma das denn ist, deren Tofu ich so großartig finde, dass ich ihn roh sozusagen esse, ist die Firma Treiber. Treiber-Tofu. Gibt's bei mir hier im Asia-Super in verschiedenen Formen und Zubereitungen auch. Also gibt es auch schon so fertig frittiert oder irgendwie sowas. Das finde ich aber ein bisschen seltsam. Martina schreibt, wir befinden uns im März 2021. Gerade mal 10% der Deutschen sind gegen Corona geimpft. Restaurantbesuche, Konzerte und Reisen kann man momentan vergessen. Nun meine Frage, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Benutzt Holgi immer noch beziehungsweise wieder regelmäßig den Ausdruck Your mileage may vary, den er vor allem im Jahr 2019 ständig verwendet hat? Keine Ahnung, mache ich das?
Also krass, dass jemand dich so überwacht.
Ja, vielleicht hat sie genervt, ne?
Ja. Ja, das kann sein.
Gehört zumindest, also diese Wendung, your mileage may vary, gehört zu meinem aktiven Sprachschatz oder Wortschatz. Also ich benutze das. Ich benutze das, ob ich das so oft oder regelmäßig mache, kann ich nicht beurteilen. Kann ich wirklich nicht beurteilen. Weiß ich nicht, müssen andere sagen. Aber was ist schon viel? Hey, was für mich viel ist, ne? Your mileage may vary. Christoph schreibt, ich höre gerade WR072, als ich noch Sendungsnummern vergeben habe. Ich höre gerade eine Sendung vom 8.6.2012 nochmal. Darin beschreibt Alexandra neben ihrem Buch unter anderem, dass sie bis heute Probleme mit der deutschen Direktheit hat.
Ach, das war unsere erste Sendung.
Ich finde das spannend, weil eine Freundin ursprünglich aus Ostdeutschland mich erst vor kurzem wieder darauf aufmerksam gemacht hat, wie sehr sie Probleme damit hat, wie verschlossen die Leute hier in Bayern sind. Alexandra, wie siehst du das heute? Sind dir auch solche Unterschiede zwischen Unnermassen und Augsburg oder sonst wo in Deutschland aufgefallen?
Also in Unnermassen war ich nur 2 Wochen. Aber ja, also nennen wir es mal Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, was das ist mit den Bayern. Ich weiß, dass die Augsburger allgemein als sehr unfreundlich gelten, was ich aber so überhaupt nicht bestätigen kann. Und wenn, dann liegt das an dialektalen Besonderheiten. Was die zum Beispiel sagen, die machen sowas, pass auf, die kommen rein, kommt jemand, kommt so ein alter Mann so in den Buchladen rein und meint so, sie, hätten's mir irgendwas, ne? Also fängt mit diesem Sie an, dieses Sie.
Ja.
Und in Nordrhein-Westfalen, da würdest du das verwenden, wenn du sagen wolltest, hä, Sie da, was machen Sie da?
Ja.
Weißt du, deswegen zucke ich da immer zusammen, weil dieses Sie, das ist absolut nicht normal. Das,
also
das kenne ich aus Nordrhein-Westfalen.
Als Zuruf, so, also statt Gnäfrau, nee, oder wie meinst du?
Ja, als ganz normaler Beginn einer Konversation.
Sie. Homs, ja. Homs das Buch.
Okay. Und das gilt ja nicht als unfreundlich oder so, aber ich interpretiere es so, weil ich so programmiert wurde, das so zu interpretieren. Und ich fühle mich in dieser Welt halt bis heute nicht zu Hause. Und ich meine jetzt nicht Bayern. In Bayern fühle ich mich schon zu Hause. Ich kann das jetzt mittlerweile auch einordnen. Ich weiß, dass diese ganzen dialektalen Besonderheiten, die extrem barsch und unfreundlich wirken, dass das wirklich nur sprachlich ist und die Leute innen drin durchaus herzlich sein können. Aber trotzdem so insgesamt in Deutschland fehlt mir so ein bisschen die Herzlichkeit, vielleicht auch so ein kleiner Schuss Zärtlichkeit in der Kommunikation, dass man so wirklich lieb, explizit lieb zueinander ist, so wie man es in Polen ist. Und tatsächlich regen mich Direktheit und Ehrlichkeit immer noch auf. Warum? Weil ich ein konfliktscheuer People-Pleaser bin. Ich bin halt sehr bereit, mich für andere zu verstellen, während andere das für mich nie tun würden. Und das erzeugt in mir immer Minderwertigkeitsgefühle, obwohl es nicht angebracht ist. Es ist hier wieder diese Situation, es ist einfach eine Art und Weise zu kommunizieren, die in einer Kultur üblicher ist als in der anderen. Aber da ich gelernt habe, dass in meiner Kultur, wenn sich jemand so verhält, das bedeutet, er lehnt dich ab, fühle ich das, wenn das hier passiert.
Ich kriege das auch nicht mehr raus, glaube ich. Ich habe dieses Problem so nicht, wie du es für dich beschreibst.
Ja, also das ist klar.
Du beschreibst es für dich ja auch als emotionales Problem oder emotionales Phänomen. Das habe ich nicht. Also ich nehme schon wahr, dass in bestimmten Regionen unseres Landes die Menschen freundlicher oder unfreundlicher sind als woanders, zugänglicher oder unzugänglicher sind als woanders. Aber Verschlossenheit ist mir da irgendwie. Ich erlebe die Menschen im Alltag nicht wirklich verschlossen. Also.
Ja, interessant. Ich halt auch nicht. Und ich frage mich auch immer, ob die Leute, die das behaupten, ob nicht sie eigentlich verschlossen sind. Weil ich brauche nur auf die Straße zu gehen. Alle Leute lächeln mich an. Ich fange mit jedem sofort ein Gespräch an. Das läuft total gut. Das ist wirklich so die innere Haltung, mit der du irgendwo reingehst, wie die Leute sich dann dir gegenüber auch verhalten.
Das ist schon
so
ganz interessant.
So richtige Verschlossenheit.
Da kommt es wirklich darauf an, in welche Himmelsrichtung ich meine Wohnung verlasse. Gehe ich in die eine Richtung, wo ich, also in die eine Richtung wohnen nur Almans, in die andere Richtung wohnen nur Migras. Was jetzt auch übertrieben ist, aber laufe ich durch die Straßen, in denen mir im Wesentlichen Migrantinnen und Migranten begegnen, die sind verschlossen. Also die sehen, das ist irgendwie ein ganz seltsames Phänomen. Aber
die sind verschlossener, weil sie sich nicht willkommen fühlen. Ich habe mich in meinem Leben auch oft nicht willkommen gefühlt und da war ich auch verschlossen und habe immer auf den Boden geschaut. Ich wollte anderen nicht in die Augen sehen, weil ich mich schuldig gefühlt habe, dass ich ja eigentlich nicht sein darf.
Weil das ist was mir total oft auffällt, dass ich denke, ey Leute, uns geht's doch allen gut. Warum lächelt ihr nicht? Ich laufe meistens lächelnd durch die Gegend, weil es mir ja gut geht.
Ja.
Und ich habe insbesondere bei Migrantinnen und Migranten, ich sag mal aus, wie nennt man es denn, die Südländer, so mein Nachbar
aus dem arabischen Raum.
Aus dem arabischen Raum, die Moslems
wo
alle.
Wo die Kniegeburt anders konnotiert ist.
Genau. Ja, also ich sag mal so, ja, so was man so grundsätzlich so türkisch, arabisch, muslimisch, blablabla. Diese Leute, jetzt als Plural, diese Leute, habe ich immer den Eindruck, sind ein bisschen schlechter gelaunt als alle anderen, denen ich so begegne.
Das ist interessant, gell?
Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, dass bestimmte Kulturkreise bestimmte Resting-Bitch-Faces haben. Kann ja auch sein. Ich vermute mal, dass ich es völlig falsch interpretiere, aber es passiert mir total oft. Ich habe auch oft so ein beiläufiges auf der Straße Grüßen von Leuten, die ich hier regelmäßig sehe, funktioniert mit Almans besser als mit, die meisten meiner Nachbarinnen und Nachbarn sind Türken, also funktioniert mit Almans besser als mit Türken.
Das stimmt.
Ist auch
das
ganz
ist
komisch.
Echt
die gucken total oft an mir vorbei, obwohl wir uns lange kennen sollten eigentlich. Das finde ich schon, das fällt mir auf. Aber trotzdem, verschlossen, nee, mit niemandem kann ich so ausgiebig und ausdauernd und intensiv und tiefgehend auf der Straße stehen und über irgendeinen Scheiß reden oder streiten oder lachen, wie mit genau, nee, natürlich nicht genau den, aber wie mit den gleichen Leuten, also den gleichen Migras, die mir, wenn ich nicht mit ihnen rede, extrem verschlossen vorkommen. Darum ergibt das auch wieder keinen Sinn, wenn ich daraus jetzt irgendwas ableiten wollen würde. Aber verschlossen, ich finde, die Deutschen, was man merkt, finde ich, und das auch bei, das finde ich eigentlich das Witzigste, das merkst du halt auch bei den Migras, diese, ich habe irgendwann mal gesagt, Solidarität bedeutet für die Deutschen, dass ihnen jemand anders was schuldet. Und das ist was, das sehe ich von Norden bis Süden, von Osten nach Westen. Ich habe immer wieder das Gefühl, alle Deutschen halten sich irgendwie für zu kurz gekommen. Und wären vor allen Dingen darauf bedacht, andere zu übervorteilen, noch was für sich rauszuholen, noch ein bisschen, noch ein Auto vorher an der Ampel zu stehen oder irgendwie sowas. Das fällt mir auf. Aber Verschlossenheit, finde ich, ist das eher Pampigkeit oder wie nennt man das? Nee, Pampigkeit ist auch falsch, weil Pampis sind es auch nicht alle. Wie nennt man das denn, diese
Stoffeligkeit?
Ja, sowas Stoffeliges, sowas Grundbeleidigt.
Misstrauisch
beleidigt, so irgendwie, aber trotzdem nicht unzugänglich im Einzelgespräch. Mhm. Das ist, glaube ich, wesentlich komplexer. Aber woher das kommt, dass die Südländer alle so schlecht, dass alle Südländer immer schlechte Laune haben, wenn sie hier bei uns. Was kann ich noch einfliegen? Also ja, you get the point. Tobias schreibt, Holger, du hast gerade in der Wochendämmerung vom 31. April 2021 bei 5 Minuten 20 gesagt, dass du während Corona verlernt hast, das Zitat Shopping als Wert an sich zu begreifen. Ich habe verlernt, Shopping als Wert an sich zu begreifen. Wie lange hat es gedauert, das wieder in Anführungszeichen zu erlernen und kannst du dich erinnern, was du gekauft hast? Bist du darüber eher glücklich oder unglücklich? Shopping als Wert an sich, also, ne?
Also Shoppen als Freizeitaktivität.
Als Freizeitaktivität, so rumlaufen, hier darum, in den Laden, da in den Laden, ne? ohne Kaufabsicht, aber dann hinterher trotzdem irgendwie
was gekauft. Mit Kaufbereitschaft durchaus.
Mit Kaufbereitschaft, aber ohne Kaufabsicht, was bei mir häufig dazu geführt hat, dass ich ohne irgendwas nach Hause gekommen bin. Beziehungsweise gedacht, genau, das, sowas bräuchtest du eigentlich, aber nicht in der Art und Weise, sondern so, dann eben doch im Internet bestellt. Shopping als Wert an sich, ich mache das nicht mehr. Shopping ist nicht mehr, mache ich nicht mehr. Das ist weg. Also der stationäre Einzelhandel ist für mich weitestgehend bedeutungslos geworden.
Mhm. Ja, das ist nicht mehr attraktiv, gell? Weil wenn das alles leer steht jetzt oder so.
Nicht nur das, aber das ist halt auch, dann gehst du, also ich war letzte Woche in Köln und hab mal auf dem Zug, also auf der Heimfahrt, hatte noch 2 Stunden Zeit und bin dann mal in Köln so die Standards hoch, ne? Schildergasse, Hohe Straße, Breite Straße. Und es war eigentlich alles unattraktiv für mich. Also ich hatte irgendwie überhaupt nicht das Bedürfnis, da mal reinzugehen und zu gucken, ob man eine Jacke anzuprobieren oder nicht. Tatsächlich bin ich dann zufällig an einem Barfuß-Schuhladen vorbeigelaufen und habe da gefragt, ob sie einen bestimmten Schuh haben. Hatten sie nicht. Und ich bin, und das war sogar gezielt, in eine Parfümerie gegangen, um einen bestimmten Duft auszuprobieren, dann zu kaufen. Aber das ist ja nicht Shopping, sondern mit dem Gedanken, das zu tun, in die Parfümerie zu gehen, bin ich ja Wochen, 2 oder 3 Wochen schon schwanger gegangen. Dass ich gedacht habe, okay, das muss ich auch noch machen, aber kannst du ja dann irgendwann mal machen. Aber so Shopping ist nie wieder gekommen bei mir. Mhm. Finde ich auch anstrengend. Mir gehen auch die Leute auf den Sack.
Ja, voll. Ich habe Shopping auch nie verstanden. Also schon als Teenager war das für mich eine absolute Qual. Egal, ob mit meiner Mutter oder mit einer Freundin. Ich fand Shoppen absolut grauenvoll. Und ich finde, Scheiße kaufen ist auch super belastend. Also ich habe mich schon lange an nichts mehr gefreut, dass ich mir irgendwo gekauft habe. Und also, wenn ich mir was gekauft habe, dann immer schon in dieser furchtbaren Erwartung, dass das jetzt wieder in irgendeiner Ecke landen wird. Wenn man so bewusst mal shoppen geht, also im Sinne von, ich gehe jetzt mal durch die Gassen und schaue, was da so draußen liegt, also was sie da so auslegen von den Boutiquen und Geschäften, dann stellt man fest, dass das voll der Schrott ist.
Das sind
nur noch Sachen, die sind halt so und die kommen in verschiedenen Formen daher. Hier hast du es sternförmig, hier hast du es herzförmig, hier hast du es baumförmig und irgendwie, weißt du, Es ist nichts, was ich brauchen würde, nichts, was mich erfreuen würde. Es ist nur so ein Oberflächengeflirre. Da ändert sich was, da gibt's mal ein neues Produkt, aber dieses neue Produkt ist nur eine Abwandlung von dem alten Produkt. Und es juckt mich einfach nicht.
Mhm. Das geht mir ähnlich. Also wenn ich dann so rumlaufe, das hatte ich jetzt in Köln auch, ja, Schrott würde ich es nicht unbedingt nennen, aber es gibt halt überall nur noch dasselbe oder ja, das Gleiche. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, irgendeine eine Vielfalt wahrzunehmen, genau, oder sowas. Dazu müsste man dann halt gezielt wirklich zu dem einen Herrenausstatter gehen, zu dieser anderen Boutique, und dann ist das aber auch nicht mehr also das Schöne beim Shopping war ja, dass du so beiläufig einfach so vor dich hingelatscht bist und mal hier rein, mal da rein, mal dort rein geguckt hast. Und das ist irgendwie, hat sich bei mir nicht mehr eingestellt. Und ich glaube auch, dass sich das nicht mehr einstellen wird, weil ich auch mittlerweile, ich bin jetzt Mitte 50, irgendwann stellt man dann doch fest, dass man gar nicht mehr, also man auch nur eine Hose zur Zeit tragen kann, sozusagen. Ja. Also das macht extrem was aus, finde ich. Also ja,
nee, das ist weg. Ist das jetzt sowieso ein Trend? Ich habe das letztens bei YouTube irgendwie mitbekommen, dass das so ein neuer heißer Scheiß ist. Nur eine Hose zu haben, nur ein paar Schuhe zu besitzen, nur eine Tasse. Und wenn du mehrere Tassen hast, dann dürfen die aber nicht zueinander, also zusammengehören, sondern jede Tasse verschieden. Das heißt irgendwas Core.
Ja, Core, irgendwas Core.
Irgendwas Minimal mit Core. Ja, das heißt irgendwie anders. Ist jetzt anscheinend ein Trend. Und ich denke mir, Leute, ihr könnt nicht aus meinem Lifestyle einen Trend machen. Ich lebe so, seit ich denken kann, dass ich von allem nur eins hab.
Ja. Ach so, nee, aber du hast ja nicht nur eine Hose oder ein paar Schuhe.
Ich habe zwei Paar Hosen. Cool. Im Moment. Und ich habe zwei Paar Schuhe, und zwar Winterschuhe und Sommerschuhe.
Ach, das ist ja cool. Nee, das würde ich dann doch nicht schaffen. Also so diszipliniert wäre ich nicht.
Das hat bei mir nichts mit Disziplin zu tun. Also das ist nicht, ich muss mich jetzt nicht irgendwie zusammenreißen, um das zu machen. Ich folge da keinem Plan, sondern ich folge meinen Bedürfnissen. Und die sind, wie du siehst, sehr bescheiden.
Das finde ich ziemlich cool. Also ich komme da langsam hin. Also ich konsumiere auch kaum noch tatsächlich. Also was habe ich mir zuletzt gekauft? Ein paar Hausschuhe habe ich mir gekauft. Ein paar warme Hausschuhe. Aber das ist nur, das hatte ich vorher dann halt auch nicht, ne? Und dann finde ich das jetzt auch nicht irgendwie weiter schlimm. Aber ich bin wirklich nicht, ich kaufe mir eigentlich nichts mehr.
Ja, das ist doch schön. Ja. Passt auch in den Zeitgeist.
Passt
aber auf eine gute Art.
Vor allen Dingen passt es zu meinem Alter. Also das ist ja auch, ich bin ja jetzt auch nicht mehr Zielgruppe, ne? Ich bin ja jetzt für die Werbeindustrie nicht mehr relevant.
Ja, genau.
Von daher werde ich da vielleicht auch nicht gut genug angesprochen.
Angeteasert.
Getargetet.
Ja. Getargetet, das meinte ich, ja.
Frage von Markus. Wieder so viel Text. Es ist Mai 2021, höre gerade Check deine Privilegien, Dönermann. Immer noch einer unserer schönsten Sendungstitel. Vom Juni 2013. Holgi erwähnte, dass er bei Anrufern in seinen Telefonhörer-Talksendungen auch mal auf positive Randbemerkungen zu Schwurbel, hier war Akupunktur im Nebensatz, nicht eingehe, um kein Fass aufzumachen. Vor ein paar Tagen hat Arte einen Karambolage-Beitrag, Karambolage ist eine Sendung bei Arte.
Ja, ich kenne die. Mhm.
Zur Verpackungsform von Zuckerkügelchen in Frankreich mit praktischer Dosierhilfe und Deutschland online gestellt. In den Kommentaren wird sich größtenteils mit einer komplett unkritischen bzw. normalisierenden Darstellung der Homöopathie im Beitrag beschäftigt. Das war jetzt die Einleitung zur Frage. Ein Randkommentar im Hörertalk ist natürlich etwas vollkommen anderes als ein 5-minütiger Beitrag. Aber wo liegt da eigentlich die Grenze, ab der in den Medien eine zusätzliche Einordnung von Unsinn erfolgen sollte? Grund immer, also wenn der Schwurbel, also wenn der Unsinn das Thema der Sendung ist, dann muss der natürlich immer als Unsinn auch bezeichnet werden und als solcher erklärt werden und eingeordnet werden. Wenn der Unsinn am Rande vorbeikommt, dann muss man sich halt von Fall zu Fall überlegen, ob es das jetzt wert ist, dieses Fass aufzumachen. Also ja. Rede ich über, also um mal bei Akupunktur zu bleiben, es ist eine Sendung über Arztbesuche, es ist eine Sendung über Behandlungsmethoden und es kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, Akupunktur ist ganz toll, das muss eingeordnet werden. Ist das, weiß ich nicht, eine Sendung über die komischen Ideen deiner Tante nach zwei Gläsern Likör und da kommt dann Akupunktur, dann ist das, da muss man nicht groß einordnen. Also,
ja.
Es ist tatsächlich, es ist immer eine, es ist, also, wenn das Thema der Sendung Akupunktur ist, dann erwarte ich, dass in dieser Sendung auch klargestellt wird, dass es nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. So. Ansonsten erwarte ich das überhaupt nicht und nirgends. Also, weil du musst ja nur mal Social Media aufmachen, dann kannst du ja sehen, wozu das führt, wenn jemand wirklich jeden Kampf aufnehmen muss. Und am besten auch noch den Kampf, der überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, der nichts mit der Situation zu tun hat. Ja, so. Das war eine dumme Antwort und du wirst garantiert, schreib irgendwo hin, das war eine dumme Antwort, du wirst garantiert irgendwann einen Reply bekommen, wo jemand sich über deinen Ableismus beschwert. Mhm. Das ist ungefähr sowas. Also der Maßstab für mich ist bei solchen Sachen auch immer, nerve ich jetzt alle mit meiner dämlichen, kleinlichen Rechthaberei?
Ja, genau.
Oder leiste ich jetzt einen wertvollen Beitrag zum tieferen Verständnis von irgendwas? Das ist, glaube ich, sowas, wie man da rangehen kann. Aber am Ende ist das immer eine Ad-hoc-Entscheidung. Ist das jetzt sinnvoll oder ist es jetzt nicht sinnvoll? Habe ich jetzt Bock darauf oder habe ich jetzt keinen Bock darauf? Fühle ich mich dem auch gerade gewachsen? Ne? Wenn du also gerade so Akupunktur, das ist ja quasi religiös. Fühlst du dich jetzt gerade gewachsen, einem Christen den Glauben auszureden? Hm? Oder fühlst du dich dem nicht gewachsen? Meistens ist man dem nicht gewachsen.
Mhm.
Ja. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel.
Jetzt schon? Ach ja, wir machen ja anderthalb Stunden und nicht zwei.
Ja, zwei würde auch nicht gehen, weil ich im Anschluss sofort die nächste Aufzeichnung habe.
Geil,
Omar. Schrecklich hier.
Okay, cool.
Wie geht's uns denn heute?
Mir geht's nicht besonders, aber ich ignoriere es. Ich denke mir einfach scheiß drauf. Ich mache dann einfach Sachen, die mir Spaß machen, wenn ich nicht die Sachen machen kann, die ich muss. Weißt du, ich meine? Ich kann mich halt gerade überhaupt nicht konzentrieren. Mein Gehirn ist wie diese komischen Wolken, die wie so Haferflocken aussehen.
Mhm.
Weißt du, so verstreut, so clustermäßig, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich total viel zu tun und kann nichts machen. Und das macht mich wahnsinnig. Und ich habe jetzt beschlossen, das einfach zu ignorieren und stattdessen Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Nämlich ein bisschen zu zeichnen. Und das mache ich jetzt.
Mir geht's ganz gut. Es ist Mitte, Ende Februar jetzt. Und ich kriege so langsam eine Vorstellung davon, wie es ohne Winter sein könnte.
Oh, du sagst es.
Also heute Nacht waren es tatsächlich -10 Grad hier bei uns.
Mhm, bei uns -8.
Und ich glaube, zum Wochenende hin soll es dann +10 Grad oder irgendwie sowas werden. Ich bin nicht mehr ganz so depressionsartig in die Ecke genagelt, was irgendwie ganz nett ist.
Ja. Mhm.
Und das ist schon mal, für mich ist das schon sehr viel. Für mich ist das schon sehr viel, die Winterdepression, also zu spüren, dass die Winterdepression auch ein Ende finden kann.
Ja.
Weil seit das einmal nicht passiert ist, dass ich im Sommer nicht aus der Winterdepression rausgekommen bin, seitdem bin ich da ein bisschen übervorsichtig.
Ich hatte eine mega, mega krasse Winterdepression. Ich sage hatte, weil es sich für mich auch so anfühlt, als könnte es weggehen.
Mhm.
Hatte ich schon lange nicht mehr. Und das Ding ist, dass ich auch um den Sommer betrogen wurde letztes Jahr. Also mir geht's ja im Winter generell nicht so gut, aber dann kommt der Frühling, dann kommt der Sommer, da bin ich genug draußen und es ist irgendwie schön und so. Und dann kann ich das besser verkraften, wenn es mir im Winter nicht so gut geht. Aber diesen Sommer war einfach scheiße, weil es gab halt so in meinem Leben so ein paar Sachen, die schwierig waren und dazu war das Wetter aber so, also es war immer mir persönlich zu schwül oder so, dass man halt nichts unternehmen konnte und ich habe mich gefühlt, als hätte ich keinen Sommer gehabt. Es gab sehr viele Regentage, sehr viele graue Tage und das, wenn das noch mit so einem scheiß Winter, durch so einen scheiß Winter ergänzt wird, wo es den gesamten November über nur düster ist, nur neblig, nur dunkel, dunkel, grau. Oh, ich sag dir, das schlaucht dermaßen.
Ja, das ohne Sommer, also dass ich ein Jahr ohne Sommer hatte, das hatte ich letztes Jahr ja auch, zumindest ansatzweise. Durch diese ganze Eskalation mit meinen Eltern habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie. Also es gibt ein paar Fotos von mir, da scheine ich doch gut gelaunt gewesen zu sein. Es gibt unter anderem ein Foto von mir, wo ich bis zu den Schultern im Wasser in einem Swimmingpool stehe, mich kaputt lache und ein halbes Glas Roséwein in der Hand halte. Das heißt, es scheint nicht so schlimm gewesen zu sein letztes Jahr, wie es sich
na, so Ausreißer-Momente
genau.
Gibt es immer wieder.
Aber ja, das kann ich nachvollziehen, aber gerade geht's. So, also gerade geht's. Wir planen gerade die nächste Reise, es ist zwar auch noch ein paar Monate hin, aber es fühlt sich alles besser an als noch vor 4 Wochen. Und das ist doch irgendwie immer ganz angenehm.
Schön.
Und damit gehen wir nach Hause. Alexandra Tobor, ich danke dir.
Ich danke dir auch, Holger Klein.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.